Je älter ich werde, desto schwerer ist es abzunehmen. Das ist etwas, was mich in meiner Community sehr häufig erreicht. Ich möchte das heute mal etwas mehr auseinandernehmen. Exemplarisch hier die Frage. Ich nehme nicht mehr ab. Ich bin 67 Jahre und über 40 Jahre auf Diät. Es funktioniert nichts mehr.
Herzlich willkommen zum Podcast Schlank und Gesund. Ich bin Gesundheitsexperte und Fitnesscoach Patrick Heitzmann. Dieser Podcast ist mir eine Herzensangelegenheit, weil ich dich unterstützen möchte, dass du noch fitter, gesünder und schlanker wirst. Schön, dass du mit dabei bist.
Ich möchte mal so beginnen, wie es einige von euch wahrscheinlich schon von mir gehört haben, zumindest für die, die mir schon länger folgen. Wichtig ist, eine Diät, wie sie typischerweise gemacht wird, im Grundsatz zu verstehen. Eine Diät ist nichts anderes als eine simulierte Hungersnot. Und auf die hat unser Organismus über hunderttausende Jahre gelernt, umzugehen. Das heißt, wenn wir über 40 Jahre eine kalorienkarge Gegend simulieren, die gute Dame wird nicht 40 Jahre Dauerdiät gemacht haben, sondern immer wieder welche probiert haben, dann ist das ein Signal für unser Überlebensprogramm sozusagen, dass eben immer wieder der Organismus damit konfrontiert ist, mit wenig Kalorien überleben zu müssen. Und das bedeutet, dass es jahrzehntelange Anpassungsprozesse gab und ganz sicher auch eine ganz große Nährstoffunterversorgung. Das ist nämlich eins der ganz großen Probleme da draußen. Viele denken nur in Kaloriendefizit. Der Satz, du musst nur weniger Kalorien essen, als du verbrauchst, dann nimmst du ab. Der ist ja im Grunde richtig, weil das, was wir rumtragen, ist eben gespeicherte Energie, die in Notzeiten dann herhalten muss. Nur, wenn wir wenig Kalorien essen, aber die grundsätzliche Zusammenstellung der Mahlzeiten nicht verändern, dann werden wir auch noch größere Nährstoffdefizite haben, was letztendlich auch dann richtig problematisch für unseren Stoffwechsel wird, weil der diese Nährstoffe, also Vitamine, Mineralien, Spurenelemente, Aminosäuren, hochungesättigte Fette, mit einer Art Triage verwalten muss. Das bedeutet, die wirklich überlebenswichtigen Prozesse, auf die es jetzt ankommt, die werden dann zuerst gerade noch so mit diesen Nährstoffen versorgt. Und alles, was dann unten drunter kommt, ja, das fällt eben hinten runter. Weil dem Organismus ist es im Prinzip egal, ob unser Leben in 30, 40 Jahren noch schön ist, weil wir eben Energie haben, weil wir wach sind, weil wir keinerlei gesundheitlichen Probleme haben. Der will hier und heute überleben, der möchte den nächsten Morgen erreichen. Das ist ganz wichtig zu verstehen im Kontext von niedrigkalorischen Diäten. Und wenn man das 40 Jahre lang durchzieht, dann gehe ich absolut fest davon aus, dass es teilweise massive Unterversorgung von bestimmten Vitalstoffen gibt. Und das ist nämlich genau das, was unter anderem auch den Stoffwechsel voll auf die Bremse drücken lässt. Das bedeutet, dass wir umdenken müssen, nicht in Kalorien, sondern vielmehr in Nährstoffdichte. Denn wenn wir eine Unterversorgung beispielsweise an Zink, Selen oder auch Jod haben, was sehr typisch ist, selbst in einer normalkalorischen Ernährung, also jetzt sogar mal weg von einer Diät, dann hat das Folgen beispielsweise für die Schilddrüse. Und die Schilddrüse ist das Organ, was letztendlich auch die Stoffwechselgeschwindigkeit reguliert. Eine gut laufende Schilddrüse kann sich auch schnell an die Umgebung anpassen. Das heißt, ich bin fit, ich bin wach und dann verbrenne ich auch mehr Kalorien. Ich kann aber eben auch mit einer fitten Schilddrüse wieder wunderbar herunterfahren, um in diesen Entspannungsmodus hineinzukommen. Die Lösung ist also, immer einen langfristigen Ansatz fahren. Ich weiß, wie sehr man sich das wünscht, dass wenn man zu viel Kilogramm hat, so nach dem Motto Augen zu und durch, aber das geht praktisch in allen Fällen, zumindest auf Dauer, schief. Wer aber einen langfristigen Ansatz fährt und eben Geduld mitbringt, das ist die wichtigste Zutat bei jeder Art von Diät, und Diät heißt ja nichts anderes als Lebensweise übersetzt, der wird den Sieg einfahren. Wichtig ist aber auch auf dieser längeren Strecke der Geduld, dass man die Zwischenergebnisse auch bewusst wahrnimmt und feiert. Denn viele haben nur das Endziel im Kopf, so nach dem Motto, okay, ich möchte 20 Kilo abnehmen. Erst wenn ich dort angekommen bin, dann habe ich es geschafft, dann bin ich glücklich. Um dann festzustellen, okay, ja, ich habe es geschafft, super. Aber die ganze Zeit zwischendurch war es mehr oder weniger eine Quälerei. Wenn man aber die Zwischenziele eben auch bewusst wahrnimmt und stolz auf sich ist, dass man bis hierhin gekommen ist, dann sichert das umso mehr den Rückfall wieder ab. Also, bitte ab sofort in Nährstoffdichte denken, nicht in Kalorien. Und das bedeutet letztendlich, dass wir typische Produkte wie Getreide, da gehören eben auch Vollkornbrot dazu, wobei Vollkorn immer noch besser als Weißbrot ist, Nudeln gehören mit dazu, ja, oder irgendwelche Cerealien. Das sollte man möglichst reduzieren. Und wenn es Getreideprodukte sind, dann bitte immer das volle Korn bevorzugen, weil da eben auch noch deutlich mehr Ballaststoffe drin sind. Die sorgen für längere Sättigung. Die liefern auch insgesamt noch eine höhere Vitalstoffdichte, wenngleich sie auch im Vergleich zu den gelieferten Kalorien sehr gering ist. Dann sollten wir unbedingt, und das ist einer der wichtigsten, immer noch unterschätzten Punkte, die Proteine, das Eiweiß hochfahren. Alleine schon, weil es einen thermischen Effekt hat. Das heißt, das, was ankommt im Organismus, wird nicht vollständig umgewandelt zur Energie. Da gibt es einen Wärmeentkopplungsverlust sozusagen. Man spricht hier von ungefähr 25%. Das bedeutet, wenn du nur austauschst, ein bisschen mehr Proteine, ein bisschen weniger Kohlenhydrate, isst du dich richtig satt. Es sorgt dafür, dass die Proteine, die reinkommen, auch nicht vollständig zu Kalorien umgewandelt werden. Lass uns sie bitte so einfach formulieren. Und dann hast du dadurch alleine schon ein Nährstoffdefizit. Auf der anderen Seite beschützt aber auch das Protein deine Muskulatur, die gerade bei Diäten in Verbindung mit keinem Sport abgebaut werden. Du darfst auch bitte nicht vergessen, dass Muskulatur ein rund um die Uhr Kalorienverbraucher sind. Nein, die verbrauchen nicht wahnsinnig viel in Ruhe, aber sie brauchen 24 Stunden mehr Kalorien als Fett beispielsweise. Und wenn wir Diät machen, wird der Körper, insbesondere dann, wenn wir keinen Sport dazu machen, auch Muskulatur opfern. Und genau die brauchen wir, insbesondere die Dame, die mir hier geschrieben hat, mit 67, überlebenswichtig. Das ist sozusagen die Renten, die Gesundheitsversicherung im Alter. Und jetzt im Hier und Jetzt macht es auch deutlich mehr Spaß, Muskelkraft zu haben. Und dann gibt es noch den sogenannten Proteinhebel. Das bedeutet, der Organismus wird so lange nach Essen verlangen, bis ein bestimmter Mindestbedarf an Aminosäuren, das sind die Eiweißbausteinchen, gedeckelt ist. Erst dann, wenn das erreicht ist, dann spüren wir so etwas wie Sättigung. Das heißt nicht, dass du jetzt nur Proteine essen sollst, sondern dass du auf dem Teller schlichtweg umverteilen sollst. Die Maßgabe lautet ungefähr 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Oder ich rede immer gerne vom Normalgewicht. Normalgewicht bedeutet Körpergröße in Zentimeter minus 100. Ich mache ein ganz einfaches Rechenbeispiel. Wenn jemand 1,70 Meter groß ist, also 170 Zentimeter, zieht er 100 ab, das sind dann 70. Und die 70 nimmst du mal 1,5. Dann bist du bei um die grob 100 Gramm Proteine. Und jetzt lernst du, wo die proteinreichen Quellen sind. Ich mache es jetzt super schnell, weil das habe ich schon oft genug erklärt. Fisch, Fleisch, bitte immer auf gute Qualität achten. Eier, Milchprodukte, wenn du die gut verträgst. Hülsenfrüchte, Soja wie zum Beispiel Tofu, das sind die wichtigsten Proteinquellen, okay? Und dann guckst du eben, dass du über den Tag verteilt auf diese, in dem Beispiel, 100 Gramm Proteine kommst, verteilt über zum Beispiel 2 bis 4 Mahlzeiten. Da bewegen sich die meisten zwischendrin. Und wenn du da nicht hinkommst, dann macht ein Proteinshake von einer guten Qualität absolut Sinn. Klares Doppeldaumen hoch. Meine Empfehlung, die kennst du wahrscheinlich, findest du unten auch in der Videobeschreibung, die Firma VitaMoment, die hervorragende Proteinshakes herstellt, die ich selber natürlich konsumiere, weil ich an der Produktion mit beteiligt war. Also, wir sorgen mit Protein für mehr Sättigung und gleichzeitig eben diesen thermischen Effekt, sodass eben nicht alles an Kalorien umgesetzt wird. So funktioniert ein langfristiger Ansatz für gesunde Ernährung, weil man das auch lange durchhalten kann. Und darum geht's. Und durchhalten ist das falsche Wort. Weil durchhalten bedeutet, ich brauche Disziplin. Und Disziplin verbraucht enorme Mengen kognitive Kraft. Und die fehlt dir dann für Entscheidungsprozesse, für andere Dinge außerhalb des Gesundheitskontextes im Alltag. Es muss etwas sein, das dir ganz locker von der Hand geht, beziehungsweise in den Mund, weil du es dann eben auch gerne weitermachst, weil es dir viel besser geht, weil es dich viel mehr satt macht, weil du das Gefühl hast, ich habe endlich etwas gefunden, was ich auch wirklich lange, lange Zeit so beibehalten möchte. Und das ist der große Unterschied. Was du auch machen kannst, ist natürlich deutlich mehr Gemüse. Gemüse priorisieren. Da kannst du auch das fertige Gemüse nehmen, wenn da keine Zusätze sind. Da spricht überhaupt nichts dagegen. Dann findest du 1, 2, 3 leckere Soßenvarianten. Teste dich da bitte mal durch. Es gibt auch gute Fertigsoßen, wenn du keine selber bauen möchtest. Guck einfach hin auf die Nährwertangabe. Meine Empfehlung ist, das sollten dann pro 100 ml, also Milliliter, nicht mehr als 7 Gramm Kohlenhydrate drin sein. Ja, wenn es nachher 7,8 hat, Das macht den Braten auch nicht fett. Aber somit hast du eben keine völlig überzuckerte Soße. Du kannst noch ein bisschen mit Tomatenmark strecken, wenn du magst. Und somit hast du ganz schnell was sehr Leckeres, Nahrhaftes auf dem Tisch, was eben für einen glatten Blutzuckerspiegel sorgt, was letztendlich auch die Bauchspeicheldrüse entlastet und eben dann auch den Körper wieder langsam Richtung Fettstoffwechsel shiften lässt. Du kannst das Ganze auch wöchentlich vorkochen an Soßen, dass du, wenn du nicht auf eine Fertigsoße zurückgreifen möchtest. Entdecke mal Salate. Salate sind wirklich spannend, weil ein Salat an sich hat relativ wenig Nährwert. Ja, also man kann auch sagen, das hat einen Nährwert wie ein Blatt Papier. Das macht aber nichts, weil wenn du zum Salat als Magenfüller und eben als Ballaststofflieferant eine gute Proteinquelle mit dazu machst und dann eine richtig leckere Salatsoße dazu zauberst, dann hast du einen Salat, der extrem lecker schmeckt und dich bei sehr wenigen Kalorien richtig lange satt halten kann, weil es den Blutzuckerspiegel praktisch komplett in Ruhe lässt. Das ist eine Strategie. Viele sagen, Salat macht mich nicht satt. Doch, wenn du ordentlich Proteine dazu packst, wie zum Beispiel Linsen oder ein Tofu, und es gibt mittlerweile echt leckeren Tofu. Das sagt jemand, der früher nie Tofu gegessen hat. Oder eben dann ein hochwertiges Stück Fleisch, beziehungsweise auch mal ein Ei reinkloppen. Ja, also nicht roh, sondern hart gekocht. Dann hast du eben genau das, was es braucht. Schnell zubereitet, macht lange satt, hat wenig Kalorien und bedient vor allem eben dann diesen Proteinhebel, den ich gerade schon angesprochen hatte. Du kannst insgesamt auch mehr Eier essen. Bitte mit Eigelb, weil im Eigelb stecken die ganzen Nährstoffe drin, die ein Küken bräuchte, um einem geschlossenen, befruchteten Ei zu einem Leben heranzuwachsen. Also bitte das nicht der Katze geben, sonst wird die steinalt und kerngesund und schön schlank. Und wir wollen, dass du das wirst, okay? Dann, wo ich auch ganz klar davon abraten möchte, ist so generell reduzierte Ernährungsform. Völlig egal, ob das dann der Veganismus ist oder auch die Keto-Ernährung. Beide können in einem bestimmten Kontext viel Sinn machen. Ja, also der Veganismus ist tendenziell eher so aus dem ethisch-moralischen Kontext, bin ich auch dabei. Die Keto-Geschichte ist zum Beispiel enorm spannend bei sehr starkem Übergewicht, dass man erstmal die Motivation braucht, ganz viel Kilogramm relativ schnell zu reduzieren. Das funktioniert auch bei sehr vielen Menschen wirklich gut, ist aber keine Ernährungsform auf Dauer, wie ich finde. Warum? Nicht, weil sie potenziell langfristig schädlich sind, da streiten sich die Geister, ich halte mich da ganz fein raus, sondern weil es eben dann die Ernährungsvielfalt enorm einschränkt. Und dann ist halt die Frage, willst du dich dein Leben lang so stark beschränken? Nochmal, wer Keto macht und jetzt bis hier immer noch dabei ist, ich weiß, es gibt auch da eine Vielfalt. Ich rede aber davon, dass ich auch gerne mal ein Eis genießen möchte, dass ich mal einen Burger mit Brötchen essen möchte, dass ich auch mal Pommes esse, dass ich auch sehr, sehr gerne tue. Das geht bei Keto dann schlichtweg einfach nicht, zumindest nicht immer wieder. Und diese Einschränkung macht auch was mit uns, weil es braucht wieder diese kognitive Kraft. Deswegen keine Extreme in die eine oder andere Richtung, okay? Weil auch diese Einschränkung läuft letztendlich dann dafür Gefahr, dass es eben irgendwann in einer Essstörung endet. Und das wollen wir nicht. Das mit Entscheidende ist, gerade auch für die, die eben es nicht mehr schaffen abzunehmen, mal die Getränke zu beleuchten. Ich rate ausdrücklich dazu, jede Form von gezuckerten Getränken, auch Säfte, radikal zu verbannen. Und ich meine wirklich radikal. Jetzt mal abgesehen von einem frisch gepressten O-Saft zum Sonntag beim Frühstück. Das ist Genuss, hat aber nichts mit Gesundheit zu tun. Auch die süßstoffgesüßten Getränke, die sind noch lange nicht gut. Sie wären ein Schritt in die richtige Richtung zum Wasser. Ja, aber wenn jemand sagt, ich brauche irgendwas Süßes im Mund, dann wäre süßstoffgesüßt in den Mengen, wie sie heute konsumiert werden, sicherlich einen ganz kleinen Tick besser, vor allem für das Ziel der Gewichtsreduktion, als wenn ich eben weiter den großen Bruder Cola mit Zucker reinballere. Das sollte man unbedingt auf dem Schirm haben. Sehr wichtig, wenn es um Sport geht, die Tendenz ganz klar zum Muskelaufbau, zum Muskelverdichtungstraining und weniger zum Cardio. Beides wäre am besten, aber wenn es eine Tendenz gibt und letztendlich auch eine gewisse zeitliche Einschränkung oder auch das Aufbringen der Motivation, überhaupt Sport zu machen, dann würde ich ganz klar dazu raten, dass man das Krafttraining, das Muskelkräftigungstraining am allerbesten in einem Fitnessstudio priorisieren sollte. Denn nichts ist wichtiger als die Muskulatur, vor allem bis ins hohe Alter aufrechtzuerhalten. Nochmal, Muskeln brauchen Dauerkalorien. Permanent, nicht viel, aber es ist eben ein permanenter Prozess. Ganz wichtige Punkte, gerade für die, die vielleicht schon viele Diäten gemacht haben und noch nie das hormonelle Umfeld angeschaut haben. Das betrifft in dem Fall auch deutlich mehr Frauen als Männer, stelle ich immer wieder in meiner Community fest. Es geht nämlich einmal um die Schilddrüse. Die Schilddrüse checken lassen. Jetzt kommt ein sehr wichtiger Punkt. Viele Ärzte messen einfach das sogenannte TSH, ja, das thyroidstimulierende Hormon, das TSH. Und dieser Wert hat auf dem Laborzettel einen ziemlich großen Referenzbereich von 0,4 bis 4,0. Das ist so das, was man normalerweise auf dem Laborzettel sieht. Wenn jetzt der Wert bei 3,8 liegt, dann sagt der Arzt, aha, liegt innerhalb der Referenz, ist alles in Ordnung. Ohne die wirklich wichtigen Werte gemessen zu haben oder geschweige denn, sie auch dann richtig einordnen zu können. Der reine TSH-Wert hat eine sehr, sehr geringe Aussagekraft. Klar, wenn man erstmal beim Hausarzt generell checken lassen möchte und dann misst eben nur den TSH, weil das andere kostet letztendlich auch Geld, dann kann ja auch rauskommen, dass der Wert bei 0,1 liegt. Das wäre klassisch für eine Schilddrüsenüberfunktion. Oder eben der Wert ist dann deutlich über 4, dann ist es ein sehr aussagekräftiges Zeichen für eine Schilddrüsenunterfunktion. Das heißt, ein erster Blick ist okay, aber in der Referenz, gerade beim TSH, ist noch lange nicht, meine Schilddrüse funktioniert. Um das jetzt nicht zu sehr zu verdichten, ich möchte dich zumindest mal motivieren, dich mit dem Thema auseinanderzusetzen, wenn du darunter leidest, dass du einfach nicht mehr abnimmst, weil du zum Beispiel auch schon so viele Diäten gemacht hast, lass unbedingt das freie T3, das FT3 und auch das FT4, das freie T4 messen. Wenn du magst, noch ein paar andere spannende Werte, wie zum Beispiel, was man auch messen lassen sollte, ist Selen im Vollblut, weil Selen dafür mitverantwortlich ist, erstens zur Entgiftung der Leber, super wichtig, aber in diesem Kontext hier, Selen brauchen wir, um überhaupt das noch nicht aktive Hormon T4 in die aktive Form, in das T3 zu überführen. Und wenn der Selenspiegel, was leider üblich ist, zu niedrig ist, dann fehlt die Grundlage dafür. Das ist auch für die wichtig, die vielleicht schon ein Schilddrüsenmedikament bekommen, weil die meisten bekommen ein T4-Produkt, eine noch nicht aktive Form des Schilddrüsenhormons. Das macht dem Organismus aber kaum etwas. Wir brauchen die aktive Form. Wenn man also dieses Medikament schon nimmt, aber dann seinen Selenspiegel nicht kennt, der vielleicht total unten ist, also im unteren Bereich der Referenz oder drunter, dann kann man da noch so viele Hormone reinschütten, wie man möchte. Es passiert relativ wenig. Nicht bei allen, aber bei vielen. Also bitte unbedingt Selen im Vollblut messen lassen. Nicht im Serum, hat wenig Aussagekraft. Und da sollte man einen ungefähr 110er, mindestens eher 120er Wert erreichen. Ja, also so eher im oberen Bereich der Referenz. Wenn nicht, ja, dann nimm entweder Paranüsse zu dir. Wobei, da ist immer die Problematik, du weißt nicht, wie viel in der jeweiligen Paranuss drinsteckt. Oder eben ein standardisiertes Nahrungsergänzungsmittel, ein Selen, Natrium, Selenit. Sowas zum Beispiel, ja. Dann auch Vitamin D messen, auch sehr wichtig. Der Bereich sollte irgendwo zwischen 40 und 60 Nanogramm pro Milliliter liegen. Manche sagen, ja, je mehr ist besser. Bin ich skeptisch, weil die meiste wissenschaftliche Evidenz liegt genau in diesem Bereich. Mindestens 40, gerne bis 60, wenn du bei 70 bist, alles super. Also ich bin auch leicht über 60 und das konstant. Ferritin wird sehr gerne vergessen. Weißt du, Ferritin ist der Eisenspeicher. Wir brauchen das Eisen als extrem wichtiges Schlüsselelement in allen möglichen Stoffwechselprozessen. Und ein Eisenmangel, vor allem dann, wenn man sich eben vegan oder vegetarisch ernährt, aber auch viele regelmäßige Fleischesser leiden unter Eisenmangel. Dann misst man vielleicht noch das Eisen. Das Eisen hat aber geringe Aussagekraft, weil es täglicher Schwankung unterliegt. Und je nachdem, wo du gerade gemessen hast, an welchem Tageszeitpunkt, ist es hoch oder niedrig. Hat also wenig Aussagekraft. Interessiert mich persönlich in meinem Blutbild gar nicht. Ich möchte das Ferritin, das ist der Eisenspeicher. Der hat eine hohe Aussagekraft. Und der sollte bei Frauen bei mindestens 50, das ist absolute Unterkante, ich bin eher 70 bis ungefähr 100 liegen. Bei Männern darf er gerne bei mindestens 70, gerne bis 150 oder auch leicht drüber liegen. Ich möchte das gar nicht zu kompliziert machen, aber es gehört eben zu einer ausführlichen Beratung dazu. Jetzt kann es sein, dass dein Ferritinwert gut ist. Der ist vielleicht bei, wow, 90, ey, super, ich muss kein Eisen nehmen. Komisch, ich ernähre mich vegetarisch, wo kommt es denn her? Dann würde ich immer noch zur Sicherheit das HSCRP messen lassen. Das ist das High-Sensitive-C-reaktive Protein. Das ist ein sehr sensibler Marker für stille Entzündungen im Organismus. Und jetzt Achtung, wenn man eine stille Entzündung hat, häufig kommt das über Zähne, die mal gemacht worden sind, und oder das Mikrobiom, was ein bisschen entgleist ist. Dann zieht der Körper das freie Eisen in die Speicher, in den Ferritinspeicher zurück. Somit hat man einen fälschlich normalen oder manchmal auch sogar erhöhtes Ferritin, obwohl man eigentlich zu wenig Eisen im ganzen System hat. Der Körper das aber zum Reaktionsschutz, ich glaube, so ist besser, in die Speicher zurückzieht. Also bitte, wenn du das messen lässt, HSCRP, und dieser Wert sollte unter 1 liegen. Liegt er drüber, kann es sein, dass Ferritin etwas fälschlich ist. Ich weiß, das ist kein leicht verdauliches Video, aber es reicht eben nicht zu sagen, ja gut, wenn du seit 40 Jahren nicht mehr wirklich abnimmst, dann musst du halt nur noch weniger essen. Das führt komplett in die falsche Richtung. Du fährst deinen Stoffwechsel und letztendlich auch deine Gesundheit. Mit 67 sollte man dann noch mehr drauf achten, voll gegen die Wand. Ja, deswegen mache ich das ein bisschen intensiver. Gerade für Frauen sind auch bioidentische Hormone extrem wichtig. Dies sollte man einmal mit einem Profi messen lassen. Die Problematik ist, finde einen Profi für dieses Thema. Das heißt, auf die Suche gehen, viel im Freundeskreis rumzufragen, ob jemand damit schon Erfahrung gemacht hat. Ich kann auch ein Buch ausdrücklich empfehlen von der Helena Orfanus-Böckel. Ich halte es in die Kamera und für die Podcast-Hörerinnen und Hörer. Es heißt Nährstofftherapie von Helena Orfanus-Böckel. Das ist ein relativ dicker Wälzer, da geht es um Blutwerte und insbesondere auch um Hormone, vor allem für die Frau. Ein Grundlagenwerk, auch leicht verständlich geschrieben, was ich wirklich jedem ans Herz legen möchte. Ich habe keinen Profit vom Verkauf dieses Buches, ich verkaufe es auch nicht. Ich bin einfach nur sehr angetan, weil in keinem Buch habe ich das so sauber allumfänglich erklärt bekommen, wie genau in diesem grünen Buch von der Helena Orfanus-Böckel. Und da kann man sich mit dem Thema bioidentische Hormonersatztherapie, die Gott sei Dank endlich ganz klar auch von offizieller Stelle rehabilitiert wurde, weil häufig hieß es, Hormonersatztherapie ist karzinogen oder kann karzinogen sein. Seit 20 Jahren wurden Frauen völlig auf die falsche Fährte gelockt. Es wurde höchste Zeit, dass dieses ganz klar revidiert worden ist. Eine ausdrückliche Empfehlung hier für die Frauen, die darunter leiden, dass die Gesundheit oder auch das Gewichtsreduzieren einfach nicht mehr so funktioniert, sich mit diesem Thema ein bisschen näher auseinanderzusetzen. So, jetzt am Schluss, wärst du bereit, diese Punkte, die ich hier in einem überschaubaren Video ziemlich dicht zusammengepackt habe, Stück für Stück einmal anzugehen? Bitte, wichtig ist, nicht alles auf einmal, das ist der größte Fehler. Das heißt, vielleicht auch wie viel Energie und Willenskraft wurde in diesem Beispiel über die letzten 40 Jahre Diät schon investiert. Das heißt, die meisten können das. Aber jetzt die Geduld aufzubringen, diese Projekte oder Prozesse Stück für Stück umzusetzen, das ist die ganz große Kunst. Wenn man nur einen Bruchteil von der investierten Energie in die bisherigen Diäten, in dieses Projekt hier investiert, dann hat man eine ganz große Chance, eine Gesundheit und letztendlich auch dann mittelfristig gesehen eine tolle Figur zu erleben, wie man es sich vielleicht nicht mehr vorstellen kann. Wenn du dazu eine Anleitung brauchst oder ein Team, das dich unterstützt, dann guck bitte mal dir mein Online-Coaching Leichter als du denkst an. Mittlerweile seit 2017 am Markt, mehrere hunderttausend Menschen erfolgreich gecoacht. Ein 12-Wochen-Programm, das genauso aufgebaut ist, Stück für Stück. Wir machen immer ein ganz klein bisschen mehr, aber nicht alles auf einmal. Und somit kommen wir in diesen Veränderungsprozess rein. Ich möchte dich um Folgendes bitten. Wer genau kennt diese Problematik mit der Stoffwechsel wirkt wie eingeschlafen und hat hier vielleicht ein, zwei Dinge erkannt, die er bisher noch gar nicht so auf dem Schirm hatte? Schreib das bitte mal in die Kommentare. Und vielleicht auch, wie du das dann, wenn du die Punkte erkannt hast und für dich lösen konntest, wie du das dann gelöst hast, wie du deinen Stoffwechsel wieder angefahren hast, also nicht angefahren, sondern beschleunigt hast. Und was fehlt dir noch in diesem Video? Ja, schreib bitte mal in die Kommentare. Jetzt noch einen Daumen hoch und wenn du magst, den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen und mir damit helfen, für diesen kostenlosen Infos mehr Reichweite zu geben. Ich wäre dir sehr dankbar. Bleib gesund, aber mach auch was dafür.